Hey, ich bin Svea. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Lautgefühlt. Als Holistic Life Coach arbeite ich mit Body, Mind and Soul, also ganzheitlich und besonders intensiv von Mensch zu Mensch. Genau darum geht es auch in diesem Podcast, um zwischenmenschliche Begegnungen. Lass uns gemeinsam Emotionen und gesellschaftlichen Tabus Gehör verschaffen, uns in positiver Weise miteinander auseinandersetzen. Für mehr Empathie, mehr Verständnis und mehr Toleranz. Und Menschsein auf Augenhöhe. Ich habe Erich Mohr besucht und ihm die ersten eurer Nachrichten überbracht. Erich Mohr ist ein 102-jähriger Zeitzeuge des Zweiten Weltkrieges und des Dritten Reiches. Wir haben vor kurzem eine Podcast-Folge gemacht und viele von euch waren sehr berührt, auch von der Einsamkeit, die er empfindet und über die er spricht. Und deswegen haben wir gemeinsam eine Aktion gestartet. Ich habe euch gefragt, wer hat Lust, Erich Mohr eine Nachricht zukommen zu lassen, einen Brief, eine Postkarte oder auch eine elektronische Nachricht, die ich ihm dann überbringe. Heute war ich bei ihm und er war sehr gerührt. Also er war sehr beeindruckt, ihm war gar nicht klar, ja, was für eine Wirkung so ein Podcast haben würde, weil das für ihn alles so normal ist, darüber zu sprechen. Und er hat in meiner Anwesenheit die ersten zwei Nachrichten gelesen, also einen Brief und eine elektronische Nachricht. Und ja, er hatte Tränen in den Augen und war sehr, sehr gerührt. Wir haben uns unterhalten und schneller als ich schauen konnte, waren wir doch dann wieder thematisch sehr tief drin. In einem super spannenden Gespräch. Er hat mir von den Trümmerfrauen erzählt. Er hat von Luftschutzkellern gesprochen, von einem Urlaubsschein, den man während des Krieges beantragen konnte. Und irgendwann haben wir uns dazu entschieden, einfach das Gespräch über das Handy aufzunehmen. Ich habe euch gefragt in meiner Instagram-Story, ob ich euch das zur Verfügung stellen soll als Podcast-Folge, ob ihr Interesse habt. Es ist kein vollständiges Gespräch, sondern wir haben ja erst ab einem gewissen Zeitpunkt auf Aufnahme gedrückt und ihr habt gesagt, ja, auf jeden Fall. Deswegen diese kleine Einleitung vorweg. Und jetzt hier für euch die Ausschnitte aus dem Gespräch mit Erich Mohr.
Sie müssen sich mal vorstellen, das gilt vor allem für die Großstädte. Die ganze Straße war ja mit Schutt und Steinen zu. Da musste mindestens ein Mittelweg geschaffen werden, um überhaupt transportieren zu können, laufen zu können.
Daher der Name Trümmerfrauen.
Bitte?
Daher der Name Trümmerfrauen. Mhm.
Sie mussten ihren eigenen Eingang frei machen. Mhm. Und wussten nicht, ob nicht am gleichen Abend schon wieder ein Angriff stattfindet. 127 Angriffe auf Ludwigshafen. Innerhalb von den 4 Jahren.
Mhm. Ja, trotzdem, ne? Also.
Aber wenn Sie so zusammensitzen, am Mittags- oder Abend mit Kaffeetisch, der wissen und sagen, heute Abend treffen wir uns, ja? Mhm. Das ist nicht sicher.
Ja. Nicht sicher. Ja, wenn man das mal runterrechnet, sind 30 Angriffe pro Jahr.
Haben Sie mal eine Sirene nachts heulen hören?
Nee.
Wie das allein, da ist noch gar nichts geschehen. Mhm. Nacht und dann haben sie 1, 2 kleine Kinder, die liegen im oberen Stock. Aufstehen! Ja, sie gehen runter, richten das Nötigste, die kommen nicht. Mhm. Da draußen stehen schon die sogenannten Christbäume. Das sind schwebende Lichter, die ein vorausfliegendes Flugzeug absetzt, um die Stellen, die bombardiert werden sollen, zu markieren. Sie verstehen? Mhm. Wenn Sie die sehen, dann können Sie schon mitrechnen, dass Sie mit dabei sind heute Nacht. Mhm. Und die Kinder wollen entkommen. Und sie wollen in den nächsten Bunker, weil ihr Keller sehr schwach ist und einfach.
Ja.
Was da durchgestanden wird, jahrelang, das ist das Haus meiner Schwiegermutter, ja?
Ja.
Die saß alleine im Kellerle, das ist ja nicht viel. Ich zeige es Ihnen nachher, da drüben ging die Bombe rein.
Ja.
Genau gegenüber auf der Straße. Mhm. Bis die unten ist, das wird immer schlimmer, das Geräusch. Die pfeift, nicht? Mhm. Also die Luft wegsprengt. Und sie sitzen da unten drin. Ja. Was das für Sekunden sind. Ne?
Ja. Ja, für uns unvorstellbar. Ja.
Da müssen Sie können, ich sage es jedem, der hier sitzt, nur wirklich dankbar sein, in diese Zeit hineingeboren zu sein. Oder wie Helmut Kohl sagt, die Gnade der Spätgeburt. Nicht? Mm. Er war ja 30er geboren, war sie 45, erst 15.
Mm. Ja, so wie Sie es gerade sagten. Sie sagten ja, ich fand es sehr schön, Sie haben gerade gesagt, es war ein reiches Leben und dass Sie quasi das Leben heute so dankbar schätzen, weil sie den Kontrast kennen einfach. Und deswegen finde ich das auch so gut und so wichtig, dass man sich mit den Menschen, mit den Zeitzeugen auch unterhält. Ich finde das unheimlich bereichernd. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass wir darüber sprechen können.
Ja, sind nicht viele, die hier anklopfen und hören wollen. Aber die kommen, muss ich sagen, die sind dann, ich darf mal sagen, echt beeindruckt.
Ja, bin ich auch.
Weil das ja nun aus, ich darf sagen, berufenem Munde kommt. Ne? Mhm. Das ist ja nicht irgendwo angelesen.
Genau.
Erlebt.
Erlebt, ja. Ja.
Umso also schöner. Die Frauen, ich muss noch mal geleistet haben, das ist unglaublich.
Ich finde es schön, aber das habe ich ja schon bei unserem Gespräch gemerkt, dass Sie einfach auch die Fähigkeit haben, sich in verschiedene Personen reinzuversetzen. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass Sie auch sagen, hey, was da die Frauen geleistet haben. Ne? Also viele würden überhaupt nicht an die anderen denken in dem Moment, sondern würden sagen, ach, die mussten ja nicht oder was weiß ich. Aber dass sie auch die Perspektive für diese Gruppe an Menschen eröffnen, finde ich total schön.
Und dann kommt, nehmen Sie an, es ist 1903 oder 44, Ihr Mann ist schon 2 Jahre an der Front, ja. Mhm. Dann kommt Ihr letzter Brief an ihn, der bleibt zu. Und da steht dann drauf, gefallen für Führer, Volk und Vaterland. Zurück. Für Führer. Der Mensch, dieses Phänomen Hitler, das ist nicht voll zu erklären. Ne? Mhm. Gefallen für Führer, erst als für ihn.
Ja, ja, ja.
Von der Olympiade 36 nimmt man mit Recht an, die war die beste für Deutschland. Mhm. 40. Goldene und 30 silberne Medaillen. Die liefen und sprangen und turnten auch bei ihm.
Mhm. Wahnsinn, einfach, ne?
Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Nee.
Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Sie haben sicher von dem Stauffenbergischen Attentat 1944 gehört.
Genau.
Da stehen wir draußen in Russland beisammen, ne? Als Funker wussten wir sowieso Bescheid, wer wir waren. Ein Radio angeknüpft. Da stehen nun 6 junge Männer, die schon 3 Jahre nur Rückmarsch erleben. Mhm. Kaum noch an einen Sieg glauben. Die stehen beisammen und reden frei. Draußen war das möglich. Wenn sie meinen, die wären jetzt einer Meinung nach dem Attentat, den Kerl jetzt endlich erwischen können. Ja. Der Führer hat noch was.
Ja, das haben Sie mir erzählt, genau. Ja.
Merken Sie, was da noch vorhanden ist?
Ja, ja.
Nach all diesen Enttäuschungen?
Ja.
Unglaublich.
Ja. Umso wichtiger ist es, dass man drüber spricht.
Ohne dieses kaum erklärbare Verhältnis zu diesem Mann ist nichts zu verstehen.
Ja.
Die Frauen murren nicht, die klopfen die Steine ab und gehen am nächsten Abend wieder in den Keller. Mhm. Um es nochmal zu verdeutlichen, ein Truppkameraden, Trupp sind so 6 Mann etwa. Urlaub gibt es im Jahr einmal. Mhm. Der kommt von Mannheim zurück, Haus ausgebombt, die Frau hat einen anderen Mann. Er steht draußen und meint, für Heimat und Familie kämpfen zu müssen. Ne?
Mhm. Ja, ist auch bitter. Ne?
Der hat sich freiwillig zu einer Schoßtrupp gemeldet, kam nie mehr zurück.
Mhm. Es ist wirklich, ich merke, wie es in mir arbeitet und es ist sehr wertvoll, das zu hören und zugleich, also das sind ja nur einzelne kleine Facetten, die sie erzählen, wenn man sich überlegt, wie viel da noch war.
Im Augenblick muss ich auch an die russische Braut und Mutter denken. Russland hat 27 Millionen Tote. Nur Tote. Von den Verwundeten, die bis zum Teil bis heute leiden. Oder sonst wie beschädigt. Keine Rede. Nur Tote. 27 Millionen.
27 Millionen, ja.
Unsere großen Siege waren ja nur möglich, weil die anderen nicht in dem Maß aufgerüstet hatten, wie wir. Die haben an den Frieden geglaubt.
Ja, Sie haben auch über den Frieden in Ihrem Buch geschrieben. Ich habe Ihr Buch angeschaut, das Sie mir gegeben haben, das Sie mir geschenkt haben.
Was habe ich Ihnen gegeben?
Dieses Büchlein, was Sie geschrieben haben.
Ach, vom Dritten Reich.
Ja, genau. Und da schreiben Sie auch über den Frieden hinten. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mich sehr berührt. Ja.
Herr Mensch, wir haben ungeheure Schuld auf uns geladen. Wenn ich an, war ja 3 Jahre in Russland bei den alten Leuten, Einblick in ihr Leben gehabt. Haben ihnen das Wenige zum Teil noch weggenommen. Und dann das Haus angeschickt, bei 25 Grad minus.
Ja, das haben sie erzählt. Ja.
Da war ich heute manchmal noch auf. Lange. Bunker oder im Haus, egal, geht so eine kleine Tür auf. Da steht der Dirigent vom katholischen Kirchenchor von Oggersheim, steht vor mir. In Russland. Ein Oggersheimer steht vor mir.
Ach so, jetzt habe ich es, okay, deswegen habe ich gerade, okay, jetzt verstehe ich es, ja.
Oh, Erichchen, ja. Ich habe jetzt den Ehr. Ich habe jetzt den Auftrag, von Haus zu Haus zu gehen und den Leuten klarzumachen, dass sie heute Abend mit Schlitten oder Panierwagen mit uns das Haus zu verlassen haben, weil es anschließend angezündet wird. 20, 25 Grad Kälte. Das müssen sich mal, da ist nichts organisiert. Das wird aufgefangen, was weiß ich. Einfach mal mit zurück. Wenn der präferiert ist, nicht schlimm. Das hat uns bei aller Zuneigung, die zu Hitler immer noch da war, aber doch schwer berührt.
Ja, das glaube ich.
Dass wir die sogenannten Herrenmenschen, die nordische Rasse war die Herrenrasse, dass sie trotzdem ihnen gepredigt wurde, das sind Slaven, Menschen zweiter Klasse. Ergo, mit denen kann man umspringen, wie man will. Ja.
Ja.
Und das alles in deutschen Namen, nicht so, nicht. Du bist einfach Deutscher und das spricht dann für alles, auch das, was Hitler zu verantworten hat.
Ja.
Sie gehören zu den bösen Deutschen. Ne?
Als ich 22 war, war ich ein paar Monate in den USA. Und ich habe eine weite Reise durch die USA gemacht, von der Westküste hoch in den Norden. Mich haben ganz viele Amerikaner auf die Zeit damals angesprochen. Und das war für mich ganz, ganz schwierig, weil ich bin 1980 geboren.
80?
Ja. Und ich sage immer, ja, aber ich... Also ich bin danach geboren, ich kann da gar nichts dafür.
Nein,
ja?
Natürlich nicht.
Und immer wieder musste ich mich rechtfertigen und erklären, dass ich irgendwann mit meinen 22 Jahren auch total überfordert war. Und ich war in den USA kurz nach dem Attentat auf die Twin Towers. In New York gab es doch den Anschlag.
Ja.
Ne? Und das Frühjahr danach war ich dort. Und dann haben die Amerikaner mich gefragt, also viele Amerikaner haben mich gefragt, ja, habt ihr das in Deutschland überhaupt mitbekommen? Und dann war ich sehr schockiert, dass die quasi gar nicht offensichtlich, also die mich angesprochen haben, gar nicht mitbekommen haben, wie viel Anteilnahme in der Welt vorhanden war.
Und dann habe ich eine Zeitung kontaktiert in Minnesota und habe gesagt, ich würde gerne einen Artikel schreiben. Ich möchte schreiben, wie das in Deutschland war, dass wir Tausende von Kerzen angezündet haben und uns auch die Tränen gelaufen sind, weil wir mit euch gefühlt haben. Und da hat die Zeitung in Minnesota gesagt, ja, kein Problem, du kannst eine Gastkolumne schreiben. Und da habe ich einen Artikel geschrieben und habe mal geschrieben, hey, ja, wir haben es mitbekommen und wir haben mit euch gefühlt und mit euch getrauert und mir ist es ganz wichtig, das mal zu sagen. Und da haben mir ganz viele Leute damals auch auf diesen Artikel geantwortet, eine Amerikanerin, die eigentlich deutsche Wurzeln hatte, die mich treffen wollte. Und ich finde, da rücken wir doch als Menschen wieder näher zusammen, indem wir eben nicht sagen, du Amerikaner, ich das, du das und überhaupt, sondern indem wir uns als Menschen begegnen.
Eben.
Ja.
Als Menschen.
Als Menschen, ja.
Wenn das nur begriffen werden würde.
Ja.
Ich schäme mich heute noch für das, was in deutschem Namen geschehen ist. Sie können diese Bilder, sie müssen Schnee in Meterhöhe, kalt, sibirischer Wind. Und jetzt raus aus dem Haus und Schlitten, ein paar Sachen drauf. Ins Ungewisse.
Ja. Ja, es ist, also wenn Sie mir das erzählen, dann kommt mir das vor wie ein Film.
Naja.
Ne, weil ich, weil, also man sieht es ja auch im Film, aber das war halt das
echte
Leben.
Wenn da jemand erfroren ist auf dem Weg, kein Mensch. Ne?
Ja, Sie haben ja noch, das letzte Mal haben Sie mir erzählt, eine Frau, die gerade ihr Kind geboren hatte. Ne? Ja, die Menschheit ist schon manchmal. Mir fehlen da die Worte.
Wir haben allen Grund, Gutes zu tun in der Welt.
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist das Wichtige. Und deswegen, das ist auch mein Anliegen, auch heute, ne, dass ich Ihnen die Briefe gebracht habe. Es gibt immer Licht und Schatten. Und dass wir losgehen für das Licht, für das Miteinander von Mensch zu Mensch. Und ja, Respekt auch leben und Mitgefühl, Sie hatten es auch von der Empathie. Ich finde, das ist das Wichtigste, was man machen kann. Und ich kenne Menschen, die sagen, ja, was kann ich denn schon ausrichten als Einzelner? Aber ich finde, da gilt jeder einzelne Beitrag, jeder einzelne Schritt zahlt darauf
ganz
ein.
Genau.
Ja.
Da fällt mir eine Filmszene ein. Der deutsche Oberbefehlshaber in Rom, in der Stadt Rom, hat Auftrag, zu zerstören von Hitler. Er führt ihn nicht sofort aus, sondern spricht mit dem Papst. Und gibt zu, er sei katholisch getauft und dass es ihm sehr schwer fallen würde, den Befehl. Aber ich bin Soldat, sagt er. Ich habe Befehle auszuführen. Und der Papst, Herr General, Sie sind zuerst Mensch. Und er zerstört nicht. Riskiert damit sein Leben, nicht?
Ja. Das ist, wissen Sie noch, was für ein Film das war?
Nein. Aber ich habe mir manchmal schon Mühe gegeben, aber ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich finde...
Die Szene sehe er in Uniform, Papst in Uniform. Herr General.
Das ist was sehr Schönes, diese, Sie sind ein, als allererstes Mensch, denn ich glaube, das ist... auch ein super schöner Impuls für andere Menschen. Man kennt es ja, dass man so einen Zwiespalt in sich hat, soll ich jetzt so oder wie auch immer. Und da zu sagen, was möchte, wie möchte ich als Mensch denn handeln, von Herz zu Herz.
Ja gut,
ne?
Von Herz zu Herz.
Von Herz zu Herz. Und wenn man danach entscheidet, glaube ich, nicht
das
aus,
wäre gewonnen, ne?
Ja,
wie das so denken würde.
Ja, nicht aus Angst oder aus Hass oder aus, sondern einfach, was sagt mein Herz mir denn? Ja? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich andere behandeln? Wie möchte ich behandelt werden? Da ist, glaube ich, das ist so einfach und so gut und hat, trägt jeder bei sich und in
eben
sich. Ja.
Aber Sie haben auch ein großes Herz, gell?
Ja. Schön, dass Sie das erkennen. Ja.
Erich Mohr hat mir dann auch, wie schon angekündigt, von dem sogenannten Urlaubsschein erzählt. Was es damit auf sich hatte, wie das funktioniert hat und was Urlaub in Zeiten des Krieges eigentlich bedeutet hat. Den Ausschnitt hierzu hört ihr jetzt.
Wie lange hatte man Urlaub?
Es waren 2-3 Wochen.
Einmal im Jahr?
Einmal im Jahr.
Und
was meinen Sie, wie der ersehnt war, der Urlaubsschein?
Wie hat man den Urlaubsschein bekommen? Also man hat gesagt, ich möchte dann Urlaub, oder wie ist das gelaufen?
Frau Münch, Sie werden sich wundern, da gibt es noch eine Bürokratie im Krieg. Ja, ja. Da gibt es einen Spieß, wie man sagt. Mhm. Das ist die Mutter der Kompanie. Mhm. Der ist nie ganz vorne und kümmert sich, dass alles auch da vorne seine Ordnung hat. Verwundete, er kümmert sich um Verwundete, er schickt Ersatz für die Gefallenen. Und es gibt einen Urlaubsschein, also Papier, ist nach wie vor denkbar.
Mhm. Wie lange haben Sie gebraucht, um nach Hause zu kommen für den Urlaub?
Es waren 2-3 Tage.
Mhm. Wie Sie gerade sagten, auch nicht ungefährlich, ne?
Nicht ungefährlich. Sie waren auch nicht daheim, wenn Sie den Schein hatten. Um das mal zu demonstrieren. Das war in Kalinin, da lagen wir in einer Schule im Keller. Und da war gleichzeitig auch der Spieß dabei. Und ein Junge, ein Soldat von uns hat endlich den Urlaubsschein. Mhm. Er tritt aus der Schule raus, macht 2 Schritte und eine Granate reißt ihn weg. Das hat uns alle so bewegt. Mhm. Hat den Schein, endlich diesen Schein in der Hand, wird getroffen.
Ja.
Kalinin.
Und Sie hatten ja vorhin auch kurz erzählt, die Frauen, die eben gebangt haben und nicht wussten, was war. Aber genau genommen wusste derjenige, der nach Hause reist, ja auch nicht, was ihn daheim erwartet hat, oder? Wenn Sie nach Hause gereist sind,
ja,
wussten Sie ja auch nicht, was Sie zu Hause erwartet.
Eben, eben. Was das für ein Leben ist, das kann ich nicht immer wieder deutlich genug vor Augen führen. Das hat mit dem heutigen normalen bürgerlichen Leben nichts zu tun. Das ist in dauernder Anspannung.
Ja, und wenn man überlegt, dass der Mensch braucht ja ein gewisses, also eigentlich von der Natur aus gesehen, braucht der Mensch ja so ein Gefühl von, ich weiß, woran ich bin, ich habe eine gewisse Form von Struktur oder Sicherheit, ja, um zu entspannen. Sie sagen es ja auch gerade, das war eine ständige Form der Anspannung. Das ist ja auch nicht gesund, ne? Es geht nicht anders, aber...
Was meinen Sie, was so ein Fliegeralarm für eine Anspannung war? Mm. Von der ersten Sirene an bis zur Entwarnung.
Mm. Ja.
Und was sich da zum Teil für Szenen in den Kellern abgespielt hat. Ne?
Mm.
Wissen Sie, es ist diese Hilflosigkeit. Sie sind im Keller, Sie können nichts tun. Mm. Draußen kann man sich wehren oder den Standort verlegen, wenn man weiß, er ist im Ziel. Ich möchte das mal klar machen. An unserem Funkwagen war eine ausfahrbare Antenne, 2 Meter lang. Die war natürlich anpeilbar von Russen.
Mhm.
Insofern waren wir vor allem von der Artillerie her bedroht. Wenn wir gemerkt haben, dass die sich einschießen auf uns, sind wir ein paar hundert Meter weggefahren. Aber hier sitzen sie im Keller und können gar nichts tun.
Mhm. Ja.
Gar nichts.
Auch nicht, auch sehr ungewiss, ne? Kommt man aus dem Keller nochmal raus auch, oder? Also hält der Keller, kommt man wieder raus. Ja. Ja.
Das verschüttet werden, verstehen Sie? Das wird am meisten gefürchtet.
Mhm.
Sie werden nicht direkt getroffen, aber das Haus bricht zusammen und die Steinmasse liegt auf ihnen.
Mhm.
Kommen aus dem Keller nicht mehr raus. Deswegen wurde gefordert, möglichst 2 Ausgänge am Keller zu schaffen.
Mhm.
Und wo irgendwo ein Keller war, war groß mit weißer Farbe, LR, Luftschutzraum. Das musste gekennzeichnet sein, dass der Vorübergehende wusste, er kann in jeden Keller.
Okay, verstehe. Ja.
Erich Mohr und ich haben uns erneut verabredet. Er hat sich sehr über den Besuch gefreut und ja, wir haben uns am Schluss umarmt und es ist einfach eine Herzensverbindung, kann man sagen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich ihm weitere Nachrichten von euch überbringen dürfte. Ich werde ihn auf jeden Fall besuchen und ja, fühlt euch frei, mich zu kontaktieren. Ihr könnt gerne Briefe, Postkarten oder auch eine elektronische Nachricht mir für Erich Mohr zukommen lassen. Und ich freue mich, wenn wir gemeinsam etwas bewirken. Vielen Dank. Das war's für heute mit Lautgefühlt, dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst, und solltest du ein Thema haben, über das du gerne sprechen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir. Entweder über hallo@lautgefühlt.de oder auch über Instagram. Und wenn du Zeit und Lust hast, dann wäre es super, wenn du den Podcast bewerten könntest, denn so hilfst du mir, ihn sichtbar zu machen und die Themen in die Welt zu tragen. Also bis zum nächsten Mal. Alles Gute, deine Svea Münch.